Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich jede Woche mindestens zwei Menschen über einen Predigttext, der laut der EKD-Perikopenordnung an einem der nächsten Sonntage, Feiertage, Gottesdienste gepredigt werden kann. Und heute sind wir hier zusammen, um miteinander über den Predigttext für den Ostersonntag zu sprechen. Das 1. Samuel-Buch im 2. Kapitel. Und wir, das sind Dorit und Lydia. Hi Dorit.
Hallo Lydia.
Ich freue mich, dass du dabei bist. Und du bist heute zum allerersten Mal dabei. Deswegen wäre es schön, wenn du dich den HörerInnen einfach mal ganz kurz ein bisschen vorstellst. Wer bist du? Was machst du im Leben?
Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich bin selber auch evangelische Theologin und Mediatorin. Ich habe mit dir, liebe Lydia, zusammen in Marburg studiert und bin dann nach dem Theologiestudium eher in der Bildungsarbeit gelandet, kirchlich und nicht kirchlich. Und arbeite gerade außerhalb der Kirche im Bereich Inklusion und Innovation und habe demnach mit Theologie im Alltag nicht so viel zu tun und freue mich deshalb umso mehr, heute mit dir in den Text einzutauchen und mir mit dir darüber Gedanken zu machen.
Wie schön, ich freue mich, dass du da bist und auf jeden Fall auch irgendwie nochmal ein bisschen andere Perspektiven, außer vielleicht die nur binnenkirchlichen, mit einbringen kannst. Wie schön. Und du hast gesagt, du würdest uns den Text mal vorlesen, aus der Bibel in gerechter Sprache.
Genau. Dann betete Hannah und sagte, es frohlockt mein Herz in der Heiligen, erhaben ist mein Horn in der Heiligen. Mein Mund ist aufgetan gegen die, die mir Feind sind, denn ich erfreue mich deiner Hilfe. Keine ist heilig wie die Heilige, ja, keine außer dir. Keine ist ein Fels wie unser Gott. Redet nicht zu viel Hochtrabendes daher. Vorlautes kommt aus eurem Mund hervor. Ja, eine wissende Gottheit ist die Heilige. Schandtaten haben keinen Bestand. Die Bogen der Helden zerbrechen und die Strauchelnden rüsten sich mit Stärke. Die Satten müssen sich um Brot verdingen und die Hungrigen kommen zur Ruhe. Sogar die Unfruchtbare gebiert siebenfach und die Kinderreiche welkt dahin. Die Heilige tötet und macht lebendig. Führt hinab in die Unterwelt und herauf. Die Heilige beraubt und bereichert, erniedrigt und erhöht, richtet Geringe aus dem Staub auf, erhebt Arme aus dem Müll, um sie an die Seite Edler zu setzen. Ja, einen Ehrenplatz gibt ihnen die Heilige zu eigen. Das war der Text aus der Bibel in gerechter Sprache.
Das war ein Text aus dem 1. Testament, also das 1. Buch Samuel. Ich muss zugeben, für mich eine etwas ungewöhnliche Zuspitzung. An Ostern würde ich jetzt tatsächlich was aus dem 2. Testament erwarten, was irgendwie die Auferstehung und Jesus Christus quasi in den Blick nimmt. Wie ist es dir ergangen, als du es jetzt so gehört, gelesen hast? Gibt es da irgendwas, wo du so denkst, ja, da kann ich unmittelbar dran anknüpfen mit Ostern oder auch eher ein bisschen, ja, eine Hemmung erstmal?
Ja, ich kann eine Irritation nachvollziehen und andererseits finde ich auch, dass der Text super passt, weil es geht um so ganz viele Themen in einem, die auch mit Ostern zusammenhängen, also Gottesbilder, Menschenbilder, dieses ganze Thema Umkehr der Verhältnisse, Neubeginn, auch dieses Aufstehen, Auferstehen, da können wir später nochmal ins Detail gehen, aber woraus Auferstehen, was ist mit Ohnmacht und Hoffnung, von daher finde ich, können da viele Themen auch an Ostern anknüpfen oder kann man das trotzdem gut zusammenbringen, auch wenn es keine klassische Ostererzählung jetzt aus dem 2. Testament ist. Wie ging es dir jetzt, wenn du nochmal so inhaltlich nochmal anders drauf blickst?
Ja, jetzt habe ich hier natürlich mich schon ein bisschen vorbereitet auf heute und merke, dass mir tatsächlich dieser Hymnus sehr gut gefällt und eine Anknüpfungsfläche an Ostern bietet. Also, dass es so ein ausformuliertes Gebet ist, was hier vorkommt. Das ist ja quasi der Anfang der Samuel-Erzählung und auch der Samuel-Bücher und spannt dann einen Bogen bis ganz ans Ende. Im 2. Buch Samuel, im 22. Kapitel, da wird dann David als der große Psalmenbeter nochmal vorkommen und auch quasi ein ausformuliertes Gebet dort. Und ich merke, dass diese Form und dieses im Gebet alles vor Gott bringen dass das für mich was ist, was ganz, ganz nah an Ostern ist. Und zwar in all dieser Ambivalenz und Vielschichtigkeit. Also diese Erfahrung dessen, es fehlt was, ich klage Leid, ich klage auch über Gottes Fehlen in dieser Welt. Und gleichzeitig kann ich auch irgendwie diese Nähe und diese Zusage spüren und glaube, dass Gott eingreift und wirkt in diese Welt. Diese Ambivalenz und diese Spannung, die da drin ist, die ist für mich ganz stark eben in diesem Hymnus und diesem Psalm spürbar und die verbinde ich auch total mit Ostern.
Und es gibt ja auch noch eine andere Querverbindung. Also der Text wird ja hier auch einer Frau, also Hannah, in den Mund gelegt, die auch ja über Gottesbilder spricht, über ihre persönliche Situation, auch in der Gesellschaft. Also dieses Individuelle und Strukturelle finde ich in dem Text auch sehr schön. Und die verkündigenden Frauen spielen ja an Ostern auch eine große Rolle. Von daher sind das ja auch schon mal kleine revolutionäre Dinge, wenn Frauen in der Bibel sprechen und den Raum einnehmen und da auch Bilder prägen.
Das heißt, du könntest dir vorstellen, diesen Querverweis auch einfach mit in den Gottesdienst reinzunehmen und über zum Beispiel Maria Magdalena als Apostelin der Apostel, die irgendwie zum Sprechen und im Gottesdienst klingen zu lassen als eine Stimme von einer Frau und so. Mhm.
Zum Beispiel, oder auch das Magnificat, also von der Formel dieses Loblieds, ist ja auch eine schöne Querverbindung. Oder man kann da eine schöne Querverbindung herstellen.
Mhm. Ich habe auch tatsächlich, als ich so ein bisschen überlegt habe, Ostergottesdienst, ich weiß nicht, es braucht ganz viel Verkündigendes in diesem Gottesdienst, aber ich weiß nicht, ob für mich persönlich eine Predigt irgendwie tatsächlich die richtige Form wäre. Und es gibt Psalme, die nehmen auch ganz viele Motive auf, die aus diesem Lied der Hannah stammen. Also vor allen Dingen Psalm 113 oder Psalm 34 hat dann so ganz explizit Elemente nochmal, die sich da wiederholen. Und dann dachte ich schon so, was wäre, wenn man quasi drei Hymnen, Loblieder nebeneinander stellt in diesem Gottesdienst oder die einen durch diesen Gottesdienst zu begleiten. Also jetzt beispielsweise eben 113, dann dieser Lobgesang der Hannah und dann das Magnificat, dass das wie so ja ein roter Faden ist, der durch so hymnische Lobreden und gleichzeitig aber ne, in dieser Ambivalenz, die ich auch schon beschrieben habe, dass das halt Raum hat und dass da drin diese Wunsch und diese Sehnsucht und diese Erfahrung, dass Gott die Verhältnisse ändert, dass die dann so zum Klingen kommen. Also das hätte ich mir irgendwie oder wäre für mich so ein Zugang zu sagen, hey, ich stelle diese Texte so nebeneinander in den Gottesdienst. Mhm, und so wie vielleicht ein Psalm klassischerweise in zwei Gruppen oder so gebetet wird, so könnte ich es mir hier bei dem Lobgesang genauso auch vorstellen. Also dass man das wirklich so versweise hin und her betet und dem auch selber den Raum gibt einfach in dem Gottesdienst, dass das, was da steht und die Worte der Hannah eben zum Klingen kommen.
Und um dieser Ambivalenz dann auch gerecht zu werden, also dass das Leid, die Klage, die Ohnmacht, die Wut vielleicht, der Frust den Raum haben und aber auch dann diese hoffnungsvollen Bilder und die Hoffnung auch auf Umkehr der Verhältnisse und auch auf diesen individuellen Blick, wie gestaltet sich gutes Leben und wie kann in diesen ganzen gesellschaftlichen Zusammenhängen Leben gelingen? Was hat es mit Gemeinschaft zu tun? Also da gibt es dann ja ganz, ganz viele Themen, die damit zusammenhängen können. Und die aus den Texten selber ja dann auch schon sprechen.
Genau, ich glaube, dann wäre es wirklich die Aufgabe, sich auch wieder zuzuspitzen, weil quasi so viel irgendwie angeboten wird an Themen, über was man dann eigentlich reden könnte. Dass ich mich da kenne, also genug Entscheidungen zu treffen, worüber soll die Predigt gehen und nicht alles gleichzeitig behandeln zu wollen. Weil das ist schon auch was ich hier irgendwie sehr, sehr spannend finde in diesem Lobgesang. Die Samuel-Bücher beginnen mit der Person der Hannah und eben ihrem ganz individuellen Weg und eben ihrem Leid. Und sie für sie ist es eben diese Kinderlosigkeit oder was das auch gesellschaftlich bedeutet und wie sie darunter leidet, dass sie keine Kinder bekommt, während Penina, die andere Frau von Elkana, eben Kinder hat. Und Hannah wird da ja sehr, also leidet darunter und wird aber auch sehr abgewertet darin, dass sie keine Kinder hat. Und dann wird ja erstmal diese Person der Hannah vorgestellt und eben ihr mehrfaches Beten im Tempel und dass sie Gelübde ablegt und sagt, hey, wenn ich ein Kind bekomme, dann möchte ich das dir, Gott, widmen. Und es wird eben diese ganz, ganz intensive Gebetsbeziehung irgendwie beschrieben. Und das finde ich irgendwie spannend, dass da erstmal ihr ganz persönliches eben auch alles Leid, was sie ganz persönlich erfährt, einen Raum hat. Und dann aber in diesem Lobgesang, der übrigens ja nicht danach kommt, in dem Moment, wo sie schwanger wurde, betet sie zu Gott und sagt Danke, sondern erst dann, wenn sich all ihre Dinge erfüllen. Also wenn sie das Gelübde, das sie selber abgelegt hat, wo sie eigenständig diese Entscheidung getroffen hat und ja auch quasi für Samuel diesen Weg bestimmt hat, ohne da jetzt anscheinend mit Elkanah groß im Austausch drüber gewesen zu sein. Und erst als sie diese Geschichte beendet und ihr Gelübde einlöst, kommt ja dieser Lobgesang. Und da kommt diese eine halbe Vers in Vers 7. Dieser eine Vers in Vers 5. Die Unfruchtbare bringt 7 Kinder zur Welt, doch das Glück der Kinderreichen schwindet. Das ist ja das einzige Mal, dass da quasi ihre persönliche Thematik nochmal irgendwie wirklich probiert wird, in Worte zu fassen. Und gleichzeitig weitet sie mit diesem ganzen Gesang total diese Erfahrung, Gott greift ein in diese Welt und Gott bringt Gerechtigkeit.
Mhm, ja. Ich habe jetzt nochmal 2 Gedanken dazu. Das eine ist so dieses Thema, welches Gottesbild wird da aufgemacht? Also du hattest gerade auch das angesprochen, Gott bringt Gerechtigkeit und Umkehr der Verhältnisse. Und das ist ja auch gar kein leichtes Thema. Also gerade dieses Umkehr der Verhältnisse, die Satten werden hungrig, die Unfruchtbare gebiert Kinder. Also das sind ja so hoffnungsvolle Bilder, die aber im individuellen Fall ja auch vielleicht gar nicht so einfach zu verdauen sind. Also um es jetzt mal konkret zu machen, das Thema Kinderlosigkeit, das ist ja für viele Menschen auch ein sehr sensibles Thema. Und ich denke, das ist sehr wichtig, auch in so einer Predigt da achtsam mit umzugehen und nicht dieses einfache Bild aufzumachen, das Leid ist der unerfüllte Kinderwunsch und dass die Hoffnung oder die Gerechtigkeit ist dann der erfüllte Kinderwunsch. Das kann im individuellen Fall natürlich so sein. Aber wenn das mit der so einer Gottesbeziehung in Verbindung gesetzt wird, was ja oftmals in so frömmeren Kreisen, also dieses Beten für das, was ich mir wünsche, und wenn das eintritt, dann ist diese Gottesbeziehung erfüllt. Das ist ja auch sehr gefährlich und da muss man, denke ich, einfach gut aufpassen, wie man jetzt zum Beispiel das Thema Kinderlosigkeit auch thematisiert. Ohne es auch auszuklammern, weil es ja auch in dem Fall jetzt für Hannah oder auch für viele Menschen ein großes Thema ist, aber das Thema eben auch einzubetten, also was hat es mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun, was sind die sozialen Normen? Deshalb ist es ja auch für Hannah ein schwieriges Thema, weil sie soziale Ausgrenzung erfährt in der Gesellschaft. Und da gibt es bestimmt auch Parallelen zu heute, auch wenn es nochmal eine ganz andere gesellschaftliche Situation ist. Ja, was ich sagen will, ist, dass dieses Thema Kinderwunsch, Kinderlosigkeit einfach, denke ich, achtsam behandelt werden sollte. Und mir fällt es auf, dass es oftmals nicht passiert und sehr einfache Querverweise gezogen werden. Und wir wissen ja oftmals gar nicht, wer in den Gemeinden sitzt und was die individuellen Themen und Erfahrungen sind. Und genauso betrifft es ja andere Themen, diese Umkehr der Verhältnisse. Was heißt es dann genau? Was steht da für ein Gottesbild dahinter? Und was ist es aber auch für eine große und machtvolle Perspektive, sich das mal vorzustellen? Die Verhältnisse können sich ändern. Es wird nicht immer sein, dass die Armen bleiben, um es jetzt mal so ganz pauschal zu sagen.
Ja, und das gerade an Ostern, ne? Also diese Hoffnungsperspektive und diese Hoffnungsbilder, die sind für mich genau an Ostern am richtigen Ort, weil da glaube ich eben und da feiere ich diesen Ausdruck, dass das Leben stärker ist als die todbringenden Strukturen, in denen wir leben, oder prekäre Verhältnisse, in denen Menschen sind, oder gewaltvolle Situationen, die Leute erleiden. Das ist nicht das Letzte. Sondern ich vertraue darauf und ich hoffe darauf und glaube daran, dass Gott darin dabei bleibt und weitergeht. Also dass es damit eben nicht zu Ende ist. Ne? Das ist genau quasi Ostern für mich. Also die Übersetzung dessen, dass das Leben einfach stärker ist als der Tod. Und Gott darin da ist und weiterwirkt. Also.
Und das hat ja auch wieder diese zwei Pole, also dieses ganz persönliche, individuelle für mein eigenes Leben, diese Perspektive zu haben und aber auch strukturell. Also auch die gesellschaftlichen Verhältnisse müssen nicht so bleiben, sondern es gibt eine Hoffnung auf einen Wandel. Und in dem Fall mit einem Gott, der mitgeht und der die Probleme sieht und der ein wissender Gott ist ja in dem Fall in dem Vers. Im Vers 3 wird er hier von dem wissenden Gott oder ein Gott, der weiß, ein Gott, der kennt, der versteht, je nachdem, wie man das jetzt übersetzt und überträgt. Und das fand ich auch nochmal eine ganz spannende Beobachtung, wie Hannah hier auch nochmal so ein Gottesbild prägt. Und ich musste da auch dann an Hagar denken. Die hat ja diesen Ausspruch, ein Gott, der mich sieht. Also dass Gott ja auch in den unterschiedlichen Texten mit ganz verschiedenen Wahrnehmungen beschrieben wird als mitgehender Gott. Der kennt, der sieht, der versteht, der begleitet und der eben auch gerade bei den Menschen ist, die in einer schwierigen Situation sind.
Und das finde ich auch spannend, dass hier quasi in einem Text des Ersten Testaments doch auch diese klare Vorstellung formuliert wird, so Gott ist auch im Tod und in Vers 6 heißt es dann, Gott führt ins Totenreich und wieder heraus. Also Gott bleibt dabei und bleibt da drin so. Und dass Hannah das hier quasi schon formuliert, das ist für mich auch was ganz, was eben eine Kontinuität bietet zu dem, wie wir das christliche Osterfest irgendwie feiern. Mhm. Zu dem, was du vorhin gesagt hast mit dem Thema der Kinderlosigkeit und so, da merke ich auch nochmal, dass steht für mich schnell auch in diesem größeren Kontext so die Frage nach dem Gottesbild, wieso macht Gott dieses, aber nicht jenes? Oder wieso wirkt Gott eben hier auf ihr Gebet hin und in anderen Situationen, wo es so wichtig wäre, Gottes Wirken zu spüren, da wirkt sie nicht? Oder wir wissen, wir sehen es nicht oder glauben es nicht oder es passiert jedenfalls nicht das, was wir uns wünschen. Und da finde ich es dann wirklich echt immer auch wichtig und das ist es bei all dem, was es als große politische Gesellschaftsvision hier auch mitformuliert, es ist auch eben ein persönliches Zeugnis von Hannah, die von ihrer Erfahrung spricht, dass Gott sie in dem genau begleitet hat und in ihrem Leid und dass sie sich so an Gott wendet und das so genau eben auch in dem Kapitel vorher, was jetzt gar nicht im Predigttext ist, aber dass diese intensiven Gebetsmomente eben genau auch ihrer Wahrnehmung entsprechen. Ich bekomme das alles aus Gottes Hand. Ob es das Leid ist oder eben auch das Glück, wie in ihrem Fall, was sie dann bekommt mit Samuel, das alles kommt aus Gottes Hand. Und ich finde, das ist total intensiv, das zu spüren. Und gleichzeitig ist das immer was, wo ich denke, das kann nie ein anderer Mensch für jemanden interpretieren. Mhm. Also ich könnte nicht hingehen und ihr sagen, übrigens, all das ist aus Gottes Hand, auch dein Leid in dem vorher. Aber dass sie das für sich so deutet, das finde ich unglaublich stark. Und ich merke, dass das was ist, was mich berührt, wenn Menschen ihre Lebenserfahrungen auch in diesem Kontext so sortieren und so deuten. Und ich habe irgendwie überlegt, ob das vielleicht auch eine Form sein könnte, um eben dieses Ostererleben und dass das Leben da ist, auch nach dem Tod oder auch in dem Schmerz und in dem Leid, dass das Leben weitergeht, ob man das eben auch nochmal irgendwie in dem Gottesdienst anders zur Sprache bringen könnte. Zum Beispiel eben indem Hannah hier auftaucht, aber vielleicht gar nicht in diesem nur himmlischen Text, sondern als erzählte Person, also dass man irgendwie narrative Elemente und die Geschichte von Hannah eben nochmal anders und sie hier als Frau erscheinen lässt mit ihrer eben Erfahrung, ihrer Glaubenserfahrung und aber vielleicht auch Menschen sonst aus der Gemeinde, von der wir vielleicht wissen oder von dem, ja, auch die deuten ihre Erfahrungen in diesem Lichte Gottes. Also sei das eine verwitwete Person, die geliebte Menschen verloren hat und trotzdem irgendwie einen Weg weiter ins Leben findet oder wieder ins Leben findet, trotz dem Verlust oder auch mit dem Verlust. Oder sei es Menschen, die in schweren Krankheiten irgendwie sich begleitet gefühlt haben, auch wenn sie es zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht taten, aber im Rückblick vielleicht das so interpretieren. Also, dass solche Glaubenszeugnisse, die eben das nicht jemand anderem aufstülpen, aber die trotzdem von sich selber erzählen, wie sie nach dieser schmerzvollen und todbringenden Erfahrung weitergelebt haben und wie sie darin Gott gespürt haben. Das könnte ich mir irgendwie auch vorstellen in so einem Gottesdienst.
Mhm, ja, und diese individuellen Erfahrungen, von denen du sprichst, sind ja dann trotzdem auch, also in den Trotzdem-Momenten, können ja dann auch wirklich Mut machen und bestärkend auch für andere sein, ohne diesen Lebensentwurf jetzt zum Beispiel kopieren zu müssen oder genau dieselbe Erfahrung machen zu müssen oder von außen zugesprochen zu bekommen. Es gibt doch andere Wege oder das und das ist der erfüllte Weg. Genau, dass es eben diese Schablone für ein erfülltes Leben ja auch gar nicht gibt und dennoch auch in diesem Teilen von trotzdem Momenten und bestärkenden Momenten ja auch wieder was Verbindendes entstehen kann. Also ich stelle mir das auch schön vor, wenn eben diese Vielfalt dann auch abgebildet werden kann.
Was ich auch irgendwie spannend finde, ist einfach nochmal diese Erfahrung, die eben auch für mich an Ostern nochmal so ganz klar wird. Ich glaube das und ich will das glauben und manchmal ist es irgendwie so schwer zu glauben, dass Gott eingreift und wirkt in diese Welt. Und dass Gott in all dem aus dem Toten ins Totenreich hinein, aber eben auch wieder hinausführt. Und diese Ambivalenz, die eben auch in diesem Text vorkommt, das ist schon was ich sehr lebensweltlich anknüpfbar auch heute für uns finde. Also genau dieses Verzweifeln daran, ne, und warum lässt Gott das zu in anderen Momenten, dem auch Raum zu geben und trotzdem weiter darauf zu vertrauen und hier Hannah irgendwie als Zeugnis zu nehmen dessen. Also ich finde, sie tritt auf als unglaublich klare und fordernde, im besten Sinne des Wortes, Person. Also ne, sie wird hier eingeführt am Anfang des Buch Samuels und sagt so ganz klar, pass auf, ich leide darunter, das ist mein Leid, das trage ich dir vor und ich bete und ich mache meine Gelübde und ich sage dir, wenn das passiert, dann werde ich so. Also sie richtet sich so ganz klar aus und weiß, was sie will in dieser Welt. Und was sie braucht und sie trägt das vor Gott und sie ist aber handelnd und bleibt aktiv und wird auch ihre Gelübde eben erfüllen so und bringt Samuel zum Tempel. Also sie ist eine ganz, ganz aktive Person und auch hier immerzu irgendwie in Dialogen. Also sie spricht eben mit Gott, sie spricht aber auch mit Eli und erklärt sich dem im Tempel, was sie will. Also sie wird als ganz aktives Subjekt hier dargestellt und mich davon eben anstecken zu lassen, so hey, aktiv seiend in dieser Welt und gleichzeitig mich ausrichtend auf Gott und sagen, ja, aber Gott, du musst auch eingreifen. Ich brauche dich hier. Ich komme alleine hier nicht weiter, sondern ich brauche auch dein Wirken. So. Mhm. Das hat mich irgendwie noch sehr angesprochen.
Ja, bezogen auf Ostern und Auferstehung finde ich es spannend, auch das Wort Aufstehen nochmal stark zu machen. Anknüpfend an das, was du jetzt auch gesagt hast, also aufstehen, woraus, was sind auch die todbringenden Strukturen oder die leidfördernden Dinge in meinem eigenen Leben, wie kann ich daraus aufstehen selbst oder was brauche ich dafür, welche Menschen brauche ich dafür und welche Gottesperspektive unterstützt mich darin auch. Und da wieder das so zusammenzubinden mit dem eigenen und dem gemeinschaftlichen und auch mit dem Gottesbild, um das ja auch gerungen werden kann. Und diese große Frage, Leid in der Welt und Gottes Handeln, Nichthandeln, die bleibt, denke ich, immer, wenn wir uns die Gedanken darüber machen. Und im individuellen oder im einzelnen Fall gibt es ja darauf auch dann Antworten auf diese Fragen. Aber sie stellen sich immer wieder, denke ich.
Und manchmal gibt es auch keine Antworten darauf, ne? Also.
Genau. Ja. Oder es kann als Antwort ein Umgang damit gefunden werden oder eben auch nicht. Und die Aufgabe ist ja dann auch in der Predigt darauf, keine Antwort zu geben, aber ja auch Fragen zu stellen und schon auch Perspektiven aufzumachen und auch Hoffnungsbilder zu stärken, ohne diese leidhaften Erfahrungen auch klein zu machen.
Ja, du hast ja gerade auch schon von Aufstehen und Aufstand gesprochen. Und ich merke, das ist eigentlich ein Begriff, mit dem ich sehr gut arbeiten kann oder den ich irgendwie, Auferstehung ist eben auch Aufstehen, der mir hilft, auch in den heutigen Kontext hinein zu übersetzen, was heißt denn für das Leben? Und so wie für das Leben irgendwie ein problematischer Begriff geworden ist durch den Kontext, in dem er halt leider auch immer wieder benutzt wird, im Kontext von Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen, so ist für mich auch dieser Begriff mit Aufstehen tatsächlich ein bisschen kritisch geworden, auch im Zuge dessen, wie er einfach in den letzten Jahren benutzt wurde von Querdenkenden, die immer wieder auch so ein Narrativ haben, von wegen, wir müssen alle aufwachen, weil sie irgendwas erkannt hätten, was wir noch nicht erkannt haben vielleicht. Da merke ich dieses Aufstehen, auch da einfach sensibel zu sein, ne? So wie wir es vorhin hatten mit dem Thema Kinderlosigkeit, sich einfach bewusst zu sein, was diese Worte auslösen und da in der Predigt eine sensible Wortwahl zu finden, wenn ich über diese Erfahrung des Aufstands sprechen möchte.
Mhm. Ja, ein total wichtiger Punkt. Und trotzdem auch dieses ganze Thema Gemeinschaft oder Miteinander aufstehen und miteinander einstehen, sich auch ausstrecken hin zu Gerechtigkeit, sind ja auch sehr schöne und wichtige Bilder wiederum, ne? Also dieser Spannung dann irgendwie gerecht zu werden, das auch sensibel und kritisch mit anzusprechen und diese Kraft der Gemeinschaft im positiven Sinne, wie wir sie jetzt positiv verstehen, dem auch ein Gewicht zu geben. Also wir haben jetzt auch viel über individuelle Erfahrungen und in diesem ganzen gesellschaftlichen Kontext recht allgemein gesprochen. Und dieses sich zusammentun mit Menschen, die Ähnliches erfahren haben oder ähnliche Erfahrungen machen und aber auch mit Menschen, die ganz anderen Lebenshorizont haben, ist ja dann auch wirklich sehr bereichernd und gemeinschaftlich zu schauen, wie wollen wir Leben gestalten, jetzt in einer kleinen Gemeinschaft oder in einer größeren. Das sind ja auch einfach Fragen, die wir zum Beispiel in so einer Predigt mitgeben können. Und die Kraft der Gemeinschaft hat ja für Ostern auch eine große Bedeutung.
Voll. Und unter diesem Aspekt finde ich es auch irgendwie nochmal ganz schön als einen letzten Gedanken, die Bedeutung von Liedern für Gemeinschaft und das Ostern für mich eben als dieses ganz freudige Fest. Und so beginnt ja auch ihr Text hier, der Hannah, mein Herz ist voller Freude über die Ewige. Dass Lieder dafür irgendwie so ein gutes Mittel sind, um diese Freude auszudrücken, auch miteinander. Und eben das auch nochmal hier diesen Lobgesang der Hannah in einer Liedform, also sich auch zu überlegen, wie können gut Lieder in diesem Gottesdienst klingen? Oder wie ist Hannah eben auch eine von verschiedenen LiedermacherInnen, die wir irgendwie in der Bibel kennen, ne? Auch eine Miriam, die irgendwie ein Danklied singt. Oder eben, was wir vorhin hatten, Maria mit dem Magnificat. Mhm. Natürlich David mit dem Psalmen. Also es gibt so viele verschiedene Liedformen irgendwie in der Bibel. Das wäre jetzt für mich auch nochmal einfach was, wo ich so denke, ja, das kann diesen Gottesdienst einfach diese freudige Osterstimmung und dieses Gemeinschaftserleben nochmal näher bringen.
Oder da kann sich das anders, und das anders erfahrbar machen als durch Worte. Das ist ein schöner Gedanke.
Total. Schön. Liebe Dore, es war sehr schön, dass wir uns ausgetauscht haben über diesen Text. Ich hoffe, ihr da draußen, ihr habt ein bisschen Ideen tanken können oder unterschiedliche Eindrücke sammeln können, um daran jetzt gut weiterzuarbeiten. Und wir wünschen euch viel Freude bei diesem Ostergottesdienst. Habt es ganz gut.
Ja, vielen Dank, liebe Lydia. Und frohe Ostern an alle.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.